Die Orgelmusik hat uns schon versucht beizubringen, dass das, was wir heute Abend zusammentun, etwas anders ist als das, was wir an den letzten Abenden miteinander getan haben. Heute werden unsere Überlegungen eingebettet sein in ein Geschehen, das wir Bußgottesdienst nennen. Ich möchte diesen Gottesdienst beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte. Sei uns gnädig, o Gott, nach deiner Güte. Nach deinem großen Erbarmen tilge meine Vergehen. Nach deinem großen Erbarmen tilge unsere Vergehen. Wasche völlig mir ab meine Schuld. Wasche völlig von uns ab unsere Schuld. Und mache uns rein von unseren Missetaten. Gib, dass wir uns deiner Hilfe wieder freuen. Rüst uns aus mit einem willigen Geist. Tu uns die Lippen auf, damit dann neu unser Mund deinen Ruhm verkünde. Lass wieder Freude und Wonne empfinden. Lass die Glieder frohlocken. Lass die Leiber aufjauchzen. Lass die Seelen sich aufrichten, die du zerschlagen, die wir zerschlagen. Stücke aus dem Psalm 51, der sozusagen der Leitpsalm unserer Überlegungen heute Abend sein wird. Bei diesem Bußgottesdienst. Gottesdienst. Möchte Sie bitten, das Wort etwas anders zu verstehen, als wir es üblicherweise verstehen. Üblicherweise verstehen wir es so, dass wir gekommen sind, Gott zu dienen. Und wir sollten es verstehen, wir dürfen es verstehen, dass wir gekommen sind, uns klarzumachen, dass Gott uns dient. Gottesdienst feiern heißt, sich darüber freuen, dass Gott uns dient. Gottesdienst an uns in Anspruch nehmen. Wozu? Zur Buße. Und auch das Wort möchte ich heute Abend etwas uminterpretieren. Niemanden von Ihnen ist das jetzt fremd, was an Verstehenshilfen kommt. Buße zur Neuorientierung. Buße zum Neuwerden, zum Anderswerden, zum Lebendigerwerden, zum Lieberwerden, um liebender zu werden. Dazu brauchen wir seine Hilfe. Dazu kommt er in uns hinein und kommen wir zusammen, dass wir anders zu uns stehen als bisher. In dieser Neuorientierung geschieht dann, damit der Jubel, der eben angesagt wurde durch den alttestamentlichen Sänger, keine hohle Lüge ist, das Fest, die Feier des Erbarmens. Und ich möchte Sie bitten, dieses so geläufige Wort heute Abend einmal vielleicht tiefer und intensiver und riskanter zu verstehen, als Sie es üblicherweise tun. Wir meinen, Erbarmen sei die harmloseste Sache der Welt. Wir meinen das wahrscheinlich, weil wir selbst so wenig erbarmensfähig sind, weil wir so unbarmherzig sind und uns aber wie sehr barmherzig vorkommen. Wirkliches, neu schaffendes Erbarmen. Wirkliche Veränderung bisherigen Lebens, wie sie durch Buße in der Kraft Gottes, durch Buße mit Gott zusammen geschehen kann und geschehen darf, ist mir persönlich in den letzten Jahren an zwei Geschehnissen deutlich geworden, von denen ich kurz sprechen möchte, weil sie Ihnen auch alle bekannt sind. Das erste, erinnern Sie sich an den traurigen mit einem schlimmen Leben geschlagenen jungen Mann Jürgen Barsch, der auf den Kirmesplätzen Jungen an sich lockte und dann umbrachte. Erinnern Sie sich daran, dass damals während des Prozesses in den Zeitungen stand, wie dieser Junge den ersten Mord gebeichtet hatte. Und wie dann von manchen Zeitschriften und Zeitungen der Vorwurf erhoben wurde, in so einem Fall muss doch das Beichtgeheimnis gebrochen werden. Da muss doch ein Priester eingreifen. Er kann doch nicht weiter dieses Unheil geschehen lassen. Dass der damalige Beichtvater alles tun musste, was in seiner Macht stand, sein Beichtkind, sage ich jetzt mal, weil der Junge ja wirklich auch eines kindlichen Gemütes war, sein Beichtkind zum Arzt, zur Polizei, in Gewahrsam zu bringen, durch Überredung, durch Anraten, ganz klar. Aber mehr konnte er nicht tun. Und Kunde durfte von diesem geheimen Verbrechen nicht gegeben werden, selbst um den Preis, dass mehr Opfer geschahen. Und an dem Beispiel leuchtet etwas von dem auf, was es um Barmherzigkeit, um Erbarmen, um Umkehr, die wir in einer solchen Buße anstreben und die Gott mit uns und die wir mit Gott vollbringen können, sollen, dürfen, geht. Einen ungeheuren Bruch mit dem bisherigen, ein nicht mehr auf dem bestehen, was bis jetzt war, obwohl, wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, es weiter wirkt. So ein verfehltes Leben in die Barmherzigkeit Gottes hineinzusenken, so ein verfehltes Leben und ein, wie es sich dann zeigte, weiter fehlendes Leben leben zu lassen, das ist das Geheimnis von Buße, Umkehr, die uns Gott ermöglicht. Und das andere Beispiel, Sie erinnern sich an den Namen Defriger, Weihbischof des Erzbistums München-Freising, von dem gesagt wurde, dass er während des Krieges mitverantwortlich war, die Einzelheiten sind ganz uninteressant, mitverantwortlich war bei einer Geiselerschießung in Oberitalien. Damals ist dieser Fall mehr oder weniger juristisch behandelt worden. Man hat sich auf die Kriegslage, auf das Kriegsrecht, die Genfer Konventionen und so fort berufen und festgestellt, dass das alles gar nicht so schlimm war. Dahingestellt, ich kann es nicht beurteilen. Aber damals hätte auch gesagt werden können und gesagt werden sollen und gesagt werden dürfen, wir Christen, wir Kirche sind solche, die von Gottes Barmherzigkeit leben und denen immer wieder ein neuer Anfang geschenkt wird, sodass auf alte Sünden nicht mehr zurückgekommen werden braucht. Diese Dimension ist die Dimension, die in einer Bußfeier, in einem Bußgottesdienst aufgetan wird. Dazu dient sich Gott uns an. Gott dient sich jedem von uns an, um ihn mit seiner Vergangenheit anders, neu weiter leben zu lassen. Und diesen Dienst an uns geschehen zu lassen, dafür sind wir heute Abend hier. So uns im Raume Gottes mit der eigenen Schuld zu konfrontieren, sind wir zusammengekommen, damit wir mit unserer eigenen Schuld weiter leben können. Aber was heißt Schuld? Ich knüpfe an gestern Abend an, aber das ist vermutlich auch verständlich für die, die gestern Abend nicht da gewesen sind. Im Grunde sind wir alle nur zu einem verpflichtet, zu lieben und zu sonst gar nichts. Die Legende erzählt das vom greisen Apostel Johannes, von dem man behauptet, dass er am tiefsten in das Geheimnis Jesu eingeweiht worden war. Das Johannesevangelium nennt das dann so, der Jünger, der Liebesjünger, der an der Brust des Herrn ruhte, als er alt geworden war und ans Sterben kam und seine Jünger zum Johannes kamen und ein letztes Wort der Weisung haben wollten, hatte er kein anderes Wort, als immer wieder zu sagen, liebet einander. Und die wollten mehr wissen, genaueres, konkreteres, begreifbareres. Und er sagte nichts anderes als, liebet einander. Kindlein, liebet einander. Kindlein, liebet einander. Und immer wieder, und weißt du sonst nichts, Kindlein, liebet einander. Und Augustinus, der im Grunde in dieser Tradition drinsteckt, trotz all seiner Ängste und trotz all seines Rigorismus, hat uns den, ich meine, abenteuerlich, verführerisch wegweisenden Satz geschenkt. Liebe und tu dann, was du willst. Liebe und tu dann, was du willst. Und Sünde und Schuld sind nichts anderes als nicht geliebt zu haben. Liebe, schuldig geblieben zu sein, da, wo sie notwendig war. Da, wo sie notwendig war. Nichts anderes. Und jetzt kann einer sagen, was für ein Freibrief. Jetzt ist ja Tür und Tor offen für alles. Und die Gebote und die Normen und die Gesetze. Kann man ja machen, was man will. Braucht bloß zu lieben. Ja, man braucht bloß zu lieben. Aber man muss wirklich lieben und soll sich nicht vormachen, man liebte. Und soll nicht behaupten, man liebte. Wir sollen bloß lieben. Und die Gebote, die Gesetze, die Normen, die Regeln, angefangen von den ehrfurchteinflößenden 10 Geboten des Moses bis zu den neuesten Richtgeschwindigkeiten auf unseren Autobahnen, bei so etwas handelt es sich um Durchschnittsanweisungen für die durchschnittliche Gestalt der Liebe. Normalerweise sieht Liebe so aus, dass diesem Gebot, dieser Regel, jenem Gesetz gehorcht werden muss, dass man diesen Wert vorziehen muss. Und wir wissen alle aufgrund unserer Lebenserfahrung, dass sich fortwährend Gebote, Gesetze, Normen wandeln, verändern, dass es Vorsichtige gibt, die in der Nachhut sind und dass es Voreilige gibt, die also immer schon die übernächste Zukunft längst hinter sich gelassen haben. In dieser Pluralität sollte jeder daran denken, dass er für sich, für seine Liebesgestalt Verantwortung hat. Und dieser Verantwortung Rechnung trägt, indem er Rücksicht nimmt auf alle. Rücksicht auf die Schwachen, die oft nicht in der Lage sind, in der christlichen Angstfreiheit ein bisher heilig gehaltenes Gebot im guten Glauben beiseite zu lassen. Oder, wenn er ein Schwacher ist, mit wohlwollender Toleranz dem mutigen Starken gegenüber, der es riskiert, hier eine neue Norm, einen neuen Weg, ein neues Gesetz zu suchen. Nachzulesen ist dieser Auftrag an uns. Es reichte der Abend nicht aus, ihn zureichend zu erläutern, im 12. Kapitel des Römerbriefes, wo wir alle als Starke angesprochen werden, die jeweils auf die Schwachen Rücksicht zu nehmen haben. Und in dem Umkreis dieses Textes steht, dass jeder seinem Nächsten zu Gefallen leben soll. Und dadurch gewinnen wir, meine ich, eine praktikable Faustregel, wie wir unsere Bemühungen zu lieben gestalten können. Nämlich, wir denken daran, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Da steckt jetzt alles drin. Du musst also in all deinem Verhalten den Versuch machen, diese drei Aspekte zu berücksichtigen. Den Nächsten, der heutzutage die Gestalt des Allernächsten und der vielen Fernsten hat, und dich selbst. Wenn ich also darüber nachdenke, was soll ich hier und jetzt tun, muss ich mich fragen, ganz einfach, was willst du? Was tut dir gut? Muss ich mich fragen, was tut deinem Nächsten gut, mit dem du jetzt in Beziehung stehst? Und muss in eins fragen, was tut der Allgemeinheit gut? Und muss den Blick der Allgemeinheit ausweiten bis an die Grenzen der Erde. Und das müssen wir versuchen zu harmonisieren, damit Freiheit nicht zur Willkür wird und Gleichheit nicht zur lebenstötenden Monotonie, sondern Gleichheit und Freiheit in eine wunderbare Spannung gehalten werden durch das Band der Brüderlichkeit. Also, in die drei Dimensionen hinein wollen wir jetzt unsere Gewissenserforschung vortreiben. Und ich lege Ihnen jetzt einige Fragen vor, einfach nur so exemplarisch in diese drei Kreise hinein und bitte Sie, in den Pausen in aller Ruhe die Fragen auf sich wirken zu lassen und zu fragen, wie stehst du eigentlich darin? Ich möchte von ganz außen nach innen gehen. Ich möchte von ganz außen nach innen gehen. Hast du bis jetzt dein christliches Leben als deine Privatangelegenheit angesehen, mit der du versucht hast, dein Leben zu bestehen, deinen Nächsten in der Familie zu nützen? Oder hast du dein christliches Leben im Zusammenhang mit der ganzen Welt gesehen. Ist dir klar, dass alle Menschen deine Brüder sind? Alle. Hast du schon mal den Satz gehört und auf dich wirken lassen? Der Lazarus, der heute vor der Tür des reichen Prassers liegt und der noch nicht mal Hunde hat, die ihm die Geschwüre lecken, hat 2 Milliarden Köpfe, die 2 Milliarden Köpfe hungriger, unterprivilegierter. 2 Milliarden arme Lazarusse gehören zu dir. Ist dir deswegen schon einmal klar geworden, dass du denen, diesen 2 Milliarden, gar nicht helfen kannst, allein mit deinen Freunden, durch private oder durch Gruppenhilfe, dass man diesen 2 Milliarden nur politisch helfen kann? Ist dir also klar, dass heutzutage sich in der Politik zu engagieren eine Form der Nächstenliebe, der Fernstenliebe ist? Hast du schon mal daran gedacht, dass ausgerechnet deine Fantasie, deine Intelligenz, dein Einfluss in der Nachbarschaft, in eurer Sippe, in deinem Betrieb gebraucht würden, um diese prasserhafte Mentalität zu ändern? Wird dir bewusst, dass wir heute in einer Weltzeit leben, wo wir von einer alten Form der christlichen Nächstenliebe nicht Abschied nehmen, aber wo wir sie erweitern müssen, weil gesellschaftlich vermitteltes Leid, also durch falsche Politik, falsche Wirtschaft, falschen Konsum, falschen Anbau, falsche Preise, falsche Beschäftigungen, gesellschaftlich vermitteltes Leid nicht mehr privat beseitigt werden kann. Bitte glaub das und schimpf nicht wenigstens über die, die sich da engagieren, wenn du es selbst, weil deine Aufgaben anderswo liegen, nicht kannst. Ich habe es diese Tage schon mal gesagt und ich möchte, weil heute auch viele andere da sind, es nochmal wiederholen. Von uns Christen wird bittend furchtbar viel erwartet. Und wir haben eine Aufgabe in der Welt, die uns ganz, ganz weit übersteigt. Und wir müssen langsam anfangen, sie anpacken zu wollen. Jetzt von den fernsten Nächsten zu den nächsten Nächsten in unserer Gewissenserforschung. Ich möchte jetzt nur eine Pause lassen, ohne Fragen, und Sie bitten, die Bezugspersonen, mit denen Sie leben, durchzugehen. In ihrem Gedanken, in ihrem Herzen. Mann, Frau, Kind, Kollege, Eltern, Vorgesetzte. Die, die zu Ihnen gehören, haben Sie denen gegenüber das getan, was die von Ihnen erwarten durften? Haben Sie von denen das in Anspruch genommen, was die ihnen gerne gegeben hätten? Denken Sie bitte den ganzen Kreis namentlich durch, der um Sie herum lebt. Und jetzt bitte zu sich selbst. Sie kennen den Spruch, jeder ist sich selbst der Nächste. Und vermutlich haben Sie meistens diesen Spruch schlecht gebraucht, gegen sich oder gegen andere verwandt oder mit schlechtem Gewissen verwandt. Und ich möchte heute Abend Sie bitten, diesem Spruch zu glauben. Jeder ist sich selbst der Nächste. Es kann sein, dass ich jetzt in den nächsten 5 Minuten für die meisten von Ihnen so rede, als wenn ich die banalsten Sachen der Welt erzählte. Das kann so sein. Und ich möchte in dem Zusammenhang sagen, sozusagen als Warnung für mich und als Warnung für Sie. Mit dem, was ich gleich sage, beschäftige ich mich persönlich, seitdem mir das aufgegangen ist, 6 Jahre, mich selbst zu lieben, und ich kann es immer noch nicht. Und ich kenne keinen Menschen, der es kann. Unser Problem ist im Moment also, unsere Frage ist im Moment also, liebst du dich selbst? Und halten Sie jetzt kurz inne und fragen Sie sich, was hältst du eigentlich von dir? Machst du dich leiden? Liebst du dich selbst? Denken Sie so in sich rein. Und haben Sie keine Angst vor der alten teuflischen Einrede, das ist eine total egoistische Fragestellung. Der will uns so Egoisten erziehen. Aufgepasst, die Schlange ist unterwegs. Liebst du dich selbst? Kannst du dich leiden? Machst du dich gern haben? Bitte fragen Sie sich. Ich vermute, wenn jemand diese Frage mit Ja beantwortet, ist er im zugespitztesten Sinne ein Heiliger, oder er irrt sich. Aber überlegen Sie mal. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Du musst also erst mal anfangen, damit du ein Maß hast, dich selbst zu lieben, dich selbst gern zu haben, mit dir selbst auskommen zu können, zu dir selbst zu stehen, zu dir selbst zu halten. Und meistens sind wir ja auf der Flucht vor uns selbst und machen uns was vor. Die Älteren von uns, die so viel gebeichtet haben wie ich, die kennen ja den Mechanismus. Mit klopfendem Herzen in den Beichtstuhl gehen, die Sünden aufsagen, bekennen, wissen, sie fallen in den Schoß Gottes, aus ihm strömt Erbarmen und Vergebung zurück und man fängt neu an, ein frisches Blatt und irrt sich total, denn man bleibt doch derselbe mit all seinen Hängen und mit all seinen Eigenschaften. Und je intensiver und je größer der Vorsatz gewesen ist, den man sich gemacht hat, umso schneller liegt man wieder auf der Nase. Wir machen uns ja dauernd was vor in unserem Umgang mit uns selbst. Niemandem gegenüber sind wir so verlogen wie uns selbst. Zum Positiven oder zum Negativen hin. Wir haben den Eindruck, prima Kerle zu sein. Und das ist ein Irrtum. Wir haben den Eindruck, die Schönste im Land zu sein. Und das ist ein Irrtum. Wir haben den Eindruck, nichts zu taugen und für niemanden Nütze zu sein, ein sinnloses Leben zu führen, nur Menschen zur Last, und das ist ein Irrtum. Wir haben das Gefühl, oft was gemacht zu haben, was gar nicht zu uns passt, weil wir manche Seiten an uns selbst nicht wahrhaben wollen, uns verdecken. Nietzsche hat das in den Satz gebracht. Das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz. Zuletzt gibt das Gedächtnis nach. Wir rechnen eigentlich gar nicht damit, dass wir böse sein können. Oder wir rechnen gar nicht damit, dass wir gut sein können. Wir rechnen also zu wenig damit, dass wir gemischt sind. Mischexistenzen, oft keine glückliche Mischung. Und ich möchte Sie heute auffordern, ich möchte Sie heute bitten, sich so zu nehmen, wie Sie sind, sich so anzunehmen, wie Sie sind, sich so zu akzeptieren, wie Sie sind, jeder sich als eine ihm übergebene Gabe Gottes in Dankbarkeit zu akzeptieren. Ich nehme mich an. Mit allen meinen Eigenschaften, auch mit meiner Aggressivität, auch mit meiner Gier, auch mit meiner Neugier, auch mit meiner Triebhaftigkeit, auch mit meinem Geiz, auch mit meinen Depressionen, auch mit meinem Ehrgeiz, auch mit meinem Übermut, auch mit meinem Verfallensein, auch mit meinem Gebundensein, alles. Und jeder kann für sich jetzt die Litanei einmal vor sich hin denken, die zu ihm gehört. Jeder von uns hat in sich eine dunkle Seite. Den dunklen Bruder, die dunkle Schwester, Sege Jung sagt, den Schatten. Und den müssen wir lieben, annehmen, sonst können wir nicht mit ihm leben. Liebt bitte das, was euch an euch nicht gefällt. Bitte. Das ist eine ganz verrückte Sache, aber anders geht es überhaupt nicht. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, dann fang bitte bei dir an und bei den Dingen in dir, die gut sind, aber auch bei den Dingen in dir, die dir gar nicht schmecken. Da sagt der eine, ich leide an mir. Ich leide furchtbar an mir. Ich mag nicht mehr leben. Mir ist das Leben zur Last. Und der spricht im Grunde für uns alle. Je wahrer wir sind, umso mehr müssen wir sagen können, ich leide an mir. Und dieses Leiden an sich selbst soll verwandelt werden in einen anderen Satz. Ich kann mich gut leiden. Überlegen Sie mal, das Leiden an sich selbst muss verwandelt werden, da verändert sich nichts, in einen Satz, ich kann mich gut leiden. Ich kann mich gut leiden. In dem Augenblick, wo Sie das tun würden, das mögen lernen in Ihnen, das Dunkle, das Gehässige, das Triebhafte, das Nachtragende, das mit der Vergangenheit nicht fertig werden können, das Selbstgerechte oder das Selbstverdammende. In dem Augenblick fangen Sie überhaupt erst an, Nächstenliebe zu lernen. Denn dann erst haben Sie das Maß für die Nächstenliebe. Dann fangen Sie an, auch den Nächsten leiden zu können, gut leiden zu können. Denn du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Man könnte ein Buch darüber schreiben und es sind viele Bücher darüber geschrieben, über diesen Zusammenhang, so dass man eigentlich sagen muss, der ist kaum widerlegbar. Nur dauernd vor uns verdeckt, weil er so zu unserer zerrissenen Natur gehört, dass wir dauernd uns nicht annehmen wollen, entfremdet vor uns auf der Flucht sind. Und genau da hinein, genau in diesen Riss hinein, der überwunden wird durch den Prozess, ich nehme mich an, weil ich mich gut leiden darf. Genau in diesen Riss will Gottes Heiliger Geist. Der stiftet die Verbindung zwischen dem, der wir sein sollen, und dem, was wir erst sind. Der ist sozusagen das Werkzeug Gottes an uns, in uns, um uns zusammenzubringen mit uns selbst. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist und erbitten ihn für uns. Und ich möchte das jetzt vor Ihnen vortragen und ich bitte Sie im Hören, nichts anderes, keine andere Person dabei im Blick zu haben als sich selbst. Sie brauchen Gottes Heiligen Geist, um sich mit sich selbst zu versöhnen, um dann daraus überhaupt erst die Möglichkeit zu gewinnen, diese Geistfrische, diese Geistliebe auszuteilen. Komm! O Geist der Heiligkeit, aus des Himmels Herrlichkeit, Vater aller Armen, du, aller Herzen Licht und Ruhm, komm, Tröster in Verlassenheit, Labsal voll der Lieblichkeit, komm, o süßer Seelenfreund. In Ermüdung schenke Ruhe. In der Glut hauch Kühlung zu. Tröste den, der Tränen weint. Dring in unsere Seelen ein. Ohne deinen lieben Schein steht der arme Mensch mit sich allein, kann nicht gut und sicher sein. Wasche, was beflecket ist. Heile, was verwundet ist. Tränke, was da dürre steht. Beuge, was verhärtet ist. Wärme, was erkaltet ist. Lenke, was da irre geht. Heiliger Geist, wir bitten dich, bring uns mit uns selbst zusammen. Versöhne uns mit uns selbst, dass wir uns leiden können, gut leiden können. Dieses Gebet hören wir jetzt.
Ich möchte für Sie und für mich noch um 5 Minuten Kraft bitten, auf das größte Bild der Welt zu blicken, den weltlichen Ort, den Ursprungsort dieses Geistes, den wir brauchen. Als Sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er bereits tot war, zerschlugen sie ihm die Schenkel nicht, sondern Einer von den Soldaten stieß ihn mit seiner Lanze in die Seite. Da floss sogleich Blut und Wasser heraus. Dies ist nämlich geschehen, damit das Schriftwort erfüllt würde: Es soll kein Knochen an ihm zerbrochen werden. Aber sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Was wir da sehen, ist der Ursprungsort des Geistes in seiner weltlichen Gestalt. Die Wunde Gottes Der Quell Gottes, das Loch Gottes, aus dem wir kommen und in das wir hineingehen, dem wir entspringen und in dem wir vollenden. Am Kreuz erhöht will ich alle an mich ziehen. Und diese Wunde Gottes hat seine wirkliche Gegenwart in der Wunde, die ich habe und die jeder von ihnen hat. In den Wunden, die wir einander geschlagen haben und in den Wunden, die wir einander heilen dürfen oder wenigstens verbinden dürfen. Und jeder von uns, der seine Wunde jetzt in sich gewahr nimmt, seine Sünde, seine Schwäche, seine miese Vergangenheit, seine Überheblichkeit oder was weiß ich alles, hat in und an dieser seiner Wunde den Ursprungsort des Heiligen und Heiligen des Geistes, des Zusammenbringens. Gott hat für uns und an uns gelitten. Damals und in jedem von uns heute noch bis übermorgen und unendlich. Gott hat an uns gelitten, dass er uns leiden kann. Gott kann uns leiden. Das ist der Ruf der Versöhnung und der Erbarmung und des Jubels, der Buße, der uns zugesprochen wird, wenn wir jetzt diesen Zuspruch erflehen und empfangen. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich aller, für die wir hier stehen oder sitzen. Herr, erbarme dich der ganzen Welt. Herr, gieße deinen Geist so in uns ein. Lass deinen Geist so in uns entspringen, dass wir mit uns selbst Versöhnte uns miteinander versöhnen und ein Sühnezeichen werden für die ganze Welt. Das Erbarmen und die Erneuerung aus der allmächtigen und barmherzigen Liebe Gottes komme über euch
und bleibe bei euch, heute, morgen und alle Zeit, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.